Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 27. Dezember 2021. Nur noch wenige Tage hat dieses alte Jahr. Dafür siehst du aber frisch aus, Andreas.
Ja, das spricht wirklich für deinen guten Geschmack. Ich freue mich darüber. Und das ist auch kein Wunder, dass man frisch aussieht, denn wir haben heute einen schönen Wintertag. Und gerade als wir kurz gebetet haben, also man muss wissen, dass wir jedes Mal, bevor wir mit einer Sendung beginnen, ein ganz kurzes Gebet miteinander sprechen, damit uns die Sendung wieder gut gelingt und dass wir möglichst viele Menschen auch erreichen und so weiter. Und dabei ging gerade die Sonne sogar auf. Wir hatten nämlich gerade eine Wolke vor der Sonne und die schob sich während des Gebetes weg und jetzt liegt der See wieder in einem goldenen Licht vor uns, erchangiert. Und ganz hinten sieht man, also vor der Gebirgskette auf der anderen Seite des Ufers, ein bisschen Nebelbänke noch. Also es ist ein sehr reizvolles Bild.
Bist du sicher, dass das eine Gebirgskette und keine Bergkette ist?
Eine Bergkette, ja, du hast völlig recht, aber ich kann mich nicht so richtig ausdrücken. Die Temperaturen liegen auf jeden Fall knapp unter 0 Grad, sodass der Schnee liegen bleibt und wir hier durch eine intakte Winterlandschaft laufen können, wenn wir denn laufen.
Ja, hat er es nicht nett gesagt? Natürlich laufen wir. Wir müssen ja laufen der Gesundheit wegen, Andreas, damit das Immunsystem weiter gestärkt bleibt und nicht irgend so ein Omikron einen umhaut. Natürlich geht es darum heute auch wieder in dieser Sendung. Und wir haben vor allem gestaunt über eine Nachricht, die gestern bei der Bild-Zeitung erschienen ist und heute dann auch von manchen Mainstream-Medien wie beispielsweise Sat.1 weiter verbreitet wurde. Und da heißt es in der Überschrift bei der Bild, obwohl sie so in der Statistik stehen, viele Corona-Patienten sind nicht wegen Corona in der Klinik. Also obwohl sie als Patienten gezählt werden, sind sie nicht wegen der Mikrobe im Krankenhaus. Und dann gibt es ein paar Beispiele, die hier genannt werden. Also Bild hat eine Umfrage gemacht in den Landesgesundheitsministerien und so wurden im Saarland zum Beispiel zwischen dem 22. November und dem 19. Dezember 260 Patienten ins Krankenhaus gebracht, die in der Statistik als Corona-Patienten auftauchen, aber nur 126, also 48%, waren wegen Corona im Krankenhaus. Bei 86 Patienten, das sind 33%, war der Grund wohl ein ganz anderer, heißt es hier. Sie wurden nur zusätzlich zu einer anderen Krankheit oder Verletzung positiv getestet. Und bei 48 Personen, das sind 18%, war der Grund unbekannt. Auch Baden-Württemberg nennt ähnliche Zahlen. Und Bremen, Rheinland-Pfalz. Also die Bild-Zeitung sagt, tatsächlich wissen die Behörden nur von 55 Fällen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, was 40% sind, in denen Corona auch der Grund für die Einweisung ins Krankenhaus war. Brisant, Doppelpunkt, alle als Corona-Patienten gemeldeten Fälle fließen in die Hospitalisierungsinzidenz ein. Dabei verlangt das Robert-Koch-Institut, dass nur Fälle gezählt werden sollen, die aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert wurden. Andreas, was ist da denn los?
Ja, also erstmal ist eines dabei los, dass das, was wir schon seit Jahren sagen, nicht nur wir, sondern viele, die frei denken können und auch selbstständig denken können, autonom denken können. Wir brauchen keine Impfpflicht, sondern eine Denkpflicht. Das ist die Grundlage, die wir brauchen, dass hier alle diese Dinge tatsächlich so sind und dass das, was man uns erzählt, unseriös ist. Das heißt, was hier steht, ist das RKI, die Leopoldina, die ganzen Aussagen beispielsweise der Charité, Herrn Wieler und so weiter sind unseriös und sind unwahr, weil hier ganz bewusst aus meiner Sicht eben halt die Dinge verdreht werden und das nennt man eigentlich Schwurbeln. Denn vielleicht mal ganz interessant, dieser Begriff Schwurbeln wird ja momentan benutzt. Den gab es übrigens bis zum Jahr 2009 nicht mal im Duden. Der ist also neu im Prinzip erst dazugekommen, geht übrigens zurück auf das mitteldeutsche Wort Swerben. Und Swerben heißt taumeln und sich im Kreise drehen. Also das heißt also nichts anderes als Unsinn reden. Und damit werden im Prinzip die Menschen mehr oder weniger abgetan. Das heißt, es geht nicht um Fake News. Fake News bedeutet ja, okay, das ist eine falsche Information. Auf dieser Falschinformation könnte man dann ja Gegenargumente bringen und sagen, wir beweisen es. Nein, es wird geschwurbelt. Geschwurbelt heißt, sich im Kreise drehen, dummes Zeug zu sagen, also sinnlos zu sein. Und aus diesem Grunde nimmt man sich das Recht raus, darauf auch gar nicht mehr reagieren zu müssen. Aus diesem Grunde ist von den Thinktanks dieser Begriff Schwurbeln erst entwickelt worden. Das finde ich sehr interessant hier, wie man hier arbeitet. Und wenn man sich das sieht, im Kreise drehen und falsche Aussagen machen, sinnlose Aussagen zu machen, das trifft natürlich, wie alles auf den Kopf steht, jetzt auch auf diese offiziellen Zahlen zu. Denn hier wird ganz klar vom RKI geschwurbelt, denn RKI schwurbelt im Kreise sich drehend, Falschinformationen, sinnlose Zahlen. Allein die Tatsache, dass einer sagt, mit oder an Corona, es interessiert nur, wer an und nicht wer mit Corona gestorben ist. Das heißt, das sind Schwurbelzahlen und damit kann man wirklich sagen, wird es schwierig, denn wir können die Argumente dieser offiziellen Behörden überhaupt nicht mehr entgegentreten, weil es ist tatsächlich Geschwurbel. Wenn sie mit Fake News arbeiten würde, könnte man sagen, okay, das und das ist falsch, aber hier liegt ja eine ganz andere Motivation zugrunde.
Ja, offenbar, wie wir ja auch im letzten Jahr beobachten konnten, dass praktisch auf einmal jeder, der ins Krankenhaus kam, jeder, der verstorben war, ein Corona-Toter war. Wir wissen von verschiedenen oder aus verschiedenen Ländern von Menschen, die diese Dinge im Zusammenhang mit Verstorbenen ihrer eigenen Familie berichtet hatten, dass eben egal, ob jemand an Herzinfarkt oder an Krebs gestorben war, am liebsten das Siegel Corona draufkam. Da wurde ja wohl sogar Geld dafür bezahlt, wenn die Angehörigen zugestimmt haben oder es wurden die Beerdigungskosten übernommen. Das galt lange als böse Verschwörung, aber inzwischen gab es so viele Beispiele dafür, dass man gar nicht anders konnte, als diese Dinge denn doch auch als ziemlich realistisch wahrzunehmen. Und nun haben wir halt neue Schwurbeleien in der Darstellung von Fakten und Informationen.
Naja, wir sehen mehr oder weniger eine Übernahme im Sinne des Privare. Daraus kommt der Begriff privatisieren und Privare heißt ja auch berauben beispielsweise. Und das heißt zum Beispiel, dass die gemeinnützigen Krankenhäuser, die ja allen Menschen dienen sollte, ins Private überführt wurden, also beraubt wurden ihrer Gemeinnützigkeit, ihrer hoheitlichen Aufgabe und mehr oder weniger zu Profitzentren umgebaut wurde. Das heißt, sie mussten Profit machen. Und wenn also irgendwelche Bereiche des Krankenhauses keinen Profit machen, werden sie dicht gemacht. Aus diesem Grunde wurden unglaublich viele vermeintlich unprofitable Gesundheitseinheiten dicht gemacht. So, und jetzt hat man sie wieder motiviert mit entsprechenden Profiten, indem man gesagt hat, wenn ihr beispielsweise eine Corona-Infektion nachweist, im Prinzip ist es noch nicht mal das, sondern in dem Moment, wenn ihr einen positiven Testnachweis einer vermeintlichen Infektion, dann bekommt ihr eine Sonderprämie von, ich weiß nicht, 7.000 Euro, wenn ihr den im Krankenhaus habt. Und so wurde derjenige, der mit einem Knöchelbruch eingeliefert wurde, natürlich dann nochmal untersucht mit einem sogenannten PCR-Test, der nach wie vor seit Beginn der Pandemie in Zweifel zu ziehen ist und unredlich ist, weil er Falschangaben hat, die gigantisch sind. Und das wurde dann genutzt, um dann eine Corona-Infektion vermeintlich nachzuweisen. Übrigens kann man das auch forcieren, indem man den Test ganz besonders sensibel einstellt, dass er auch auf kleinste Bruchstückchen, die schon 20 Jahre nicht mehr existieren, noch zurückgreifen kann. Und dann bekamen die eben halt ihre 7.000 Euro Prämie. Und so hat man dann natürlich auch die Corona-Infektionen, die vermeintlichen, massiv nach oben katapultiert. Und damit konnten die Krankenhäuser ihre defizitäre Grundlage finanziell wieder im Prinzip aufbauen. Man sieht also diesen lang angelegten Plan, die Krankenhäuser dermaßen in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen, dass sie aus den Schulden kaum noch rausgucken können. Und dann gibt man ihnen quasi das Stöckchen, über das sie springen müssen und dann bekommen sie auch ein Leckerli. Und das ist genau das, was mit diesen PCR-Tests und dieser dramatischen Falschinformation der vielen angeblichen Corona-Infektionen eben halt einhergeht.
Ja, und es gibt aber Länder, die handhaben dies völlig anders. Und wir erinnern uns, vor einigen Wochen erschien die Meldung, dass eine sehr gefährliche Variante namens Omikron in Südafrika geschlüpft war und sozusagen die Welt lahmlegen würde. Es hieß also ja schon in deinen Informationen, Andreas, von denjenigen, die da in den Ministerien ein- und ausgehen, dass man nicht mehr von einer vierten oder fünften Welle reden würde, sondern von einer Wand, die da jetzt auf die Welt zukäme. Und genau so war es von Herrn Söder über Herrn Lauterbach und viele andere waren es auch, die dann diesen Begriff der Wand genutzt haben. Das ist für mich immer wieder sehr erstaunlich, wie denn was vorgegeben wird. Und es wird dann einfach so umgesetzt und wird zum politischen Programm, diese Wand. Aber das Ursprungsland von Omikron, nämlich Südafrika, hat jetzt nämlich den Riegel davor geschoben und wie der Nachrichtensender South African Broadcast News berichtete, hat Südafrika bzw. das südafrikanische Gesundheitsministerium erklärt, dass es sämtliche Quarantänemaßnahmen für asymptomatische Covid-19-Fälle mit sofortiger Wirkung eingestellt habe. Das gelte sowohl für ungeimpfte als auch für geimpfte Personen, heißt es offiziell. Zudem werde die gesamte Kontaktverfolgung eingestellt. Außer dann in Fällen von sogenannten Clusterausbrüchen, also wenn man nachweisen kann, das ist jetzt ein riesiger Spreading-Punkt gewesen. Und es heißt weiter, Personen, die einen positiven Corona-Test machen, die aber keine Symptome haben, würden laut einer Erklärung des Ministeriums nicht mehr verpflichtet, sich selbst zu isolieren. Sie sollen sich aber über einen Zeitraum von einer Woche einfach selbst beobachten. Heißt also, die Verantwortung, die Eigenverantwortung wird hier groß geschrieben. Und man nennt als Begründung für all das, also für das Außerkraftsetzen der Maßnahmen, das Auftreten hochinfektiöser Virusvarianten. Man setzt auf die Herdenimmunität. Es bestehe auch nicht länger die Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Tests vor der Wiederaufnahme einer Arbeitstätigkeit nach einem Isolationszeitraum von 8 Tagen. Und alle Infizierten sollen nach 8 bis 10 Tagen ohne Vorlage eines Testes zur Arbeit zurückkehren können. Andreas, das heißt ja, es ist eine völlig andere Handhabung als das, was in Deutschland, in Österreich und so weiter passiert. Nämlich da heißt es nur noch testen, testen, impfen, impfen. Und auch das Impfen ist nicht das Thema Nummer 1 in Südafrika, denn ein Viertel der Gesellschaft ist geimpft, vollständig geimpft, 25,8%.
Naja, das, was wir hier sehen, ist wiederum die Verkehrung der Vorzeichen. Südafrika führt uns vor, eine qualifizierte und fundamental aufgebaute, saubere politische Entscheidungsrichtung, die sie vorgeben, indem sie an die Eigenverantwortlichkeit geht. Das ist das Zeichen für einen entwickelten Staat und degradiert damit natürlich den sogenannten ehemaligen Goldenen Westen und Europa zu einem Drittland. Das bedeutet, das, was wir hier haben in Deutschland, sind ja mehr oder weniger solche Strukturen von sektenartigen, ich sage mal fast Tänzen von Schwurblern, mehr oder weniger, die sagen, wir drehen uns im Kreis und bleiben eben halt immer in unserer Spirale drin. Das ist ja genau das, was dahinter steht. Das heißt, Europa ist jetzt tatsächlich weltweit zu einem Drittland degradiert worden und wir müssen uns jetzt von den Südafrikanern zeigen lassen, wie man eine sachlich fundamentale, ordentliche Politik macht. Auch hier wieder dieser spannende Unterschied, wie man die Vorzeichen verändert und Plus wird Minus und Minus wird Plus.
Ja, und es heißt, dass die Tendenz trotz des Auftretens von Omikron in Südafrika, dass die Tendenz der Neuinfektionen im Schnitt in den letzten Wochen fallend gewesen ist und die Todesfälle, die mit dem Coronavirus korreliert werden, liegen weit unterhalb der Zahlen von August und September. Also, wir fassen zusammen. Eine Impfquote von 25,8%, Ausbruchsort der weltgefährlichen Virusvariante Omikron. Die Maßnahmen werden hier zurückgefahren, die Fälle sinken und die Menschen leben ein normales Leben. Andreas, wie in vielen Ländern in Afrika und übrigens auch in Indien, man einfach die Mikrobe ignoriert und ein normales Leben führt und auf Herdenimmunität setzt. Nämlich es ist das, was der gesunde Menschenverstand sagt und was die Naturgesetze vorgeben.
Ja, wir haben aber ein Problem und das ist hier speziell jetzt auch in Europa, dass die Spaltung der Menschen mittlerweile vollzogen wurde. Und wenn die Spaltung vollzogen ist und der Mensch hat eben halt eine Grundtendenz, wenn er einmal eine Meinung hat, dann will er von dieser Meinung nicht mehr runter, weil er das als Versagen seiner selbst interpretiert. Und man hat jetzt im Vorfeld eine völlig einseitige, gleichgeschaltete Berichterstattung gebracht, indem man die Menschen, die mehr oder weniger wie die Lemminge mitlaufen, abgerichtet hat in der Angst. Und die anderen wurden mehr oder weniger die Freidenker, die gesagt haben, wir lassen uns von diesem Unsinn nicht überzeugen, es sei denn, es ist kein Unsinn. Aber das kann man heute eben halt erkennen, dass es Unsinn war. Also nicht sinnig, sondern eben Unsinn. Aber man kann von Seiten der Politiker und der entsprechenden Strategen natürlich relativ sicher sein, wenn man weiß, dass die Menschen ja so schwach sind mittlerweile, dass sie nicht einmal mehr den Mut haben, zum Beispiel ihre Meinungen offiziell einfach mal in Frage zu stellen und dann auch nochmal zu verändern. Und aus diesem Grunde können diese ganzen Fakten jetzt auch auf den Markt kommen, weil es ändert nichts mehr an den Schmalspurdenkern, die abgerichtet wurden und aus dieser Misere der Scheuklappen, die sie aufgesetzt bekommen haben, nicht mehr rauskommen.
Ja, es ist ein wirklich dramatischer Zustand, der in der Gesellschaft hergestellt wurde. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass es ein neu aufgetauchtes Papier, ein sogenannter Maßnahmenkatalog gibt, einen Katalog gibt, über den Boris Reitschuster berichtet hat, ein Maßnahmenpapier aus dem Bundesinnenministerium, das offenbar enthüllt, geleakt wurde. Und Boris Reitschuster hat ein Interview geführt mit der Journalistin und Kulturanthropologin Aya Velasquez. Und dieses Interview mit dem Nachweis dieses Papiers ist absoluter Sprengstoff und bestätigt vor allem alle Verschwörungstheorien, die bis jetzt in diesem Land so kursiert sind. Denn es gibt einen Mitarbeiter des BMI, der hat sich an diese freie Journalistin gewandt, damit sie, wie sie selber berichtet hat, diese unfassbaren Pläne der Bundesregierung in die Öffentlichkeit bringen möge. Und das hat sie eben auch getan, zum Beispiel mit diesem Interview, durch dieses Interview mit Boris Reitschuster. Und es ist vielleicht ganz spannend, dass ja da immer wieder Papiere kursieren im Ministerium, die als Grundlage hergenommen werden für politische Entscheidungen, vor allem diese Lockdown-Maßnahmen. Und in diesem Papier, das übrigens schon im März 2020 existiert hat, offenbar gemeinsam mit diesem anderen Andreas, über das wir schon gesprochen haben, was wir gleich auch noch mal kurz in die Erwähnung bringen, dieses Panikpapier. Und in diesem Papier, über das wir jetzt sprechen, sind letztes Jahr im März schon sogenannte, wie soll man es sagen, Quarantänezentren, Isolationslager für Ungeimpfte und für positiv Getestete geplant worden. Sozusagen externe Isolationslager, wo die Menschen eben nicht in ihrer Wohnung, in ihrem Haus sich kurieren sollen oder isoliert werden, sondern in dafür vorgesehene Lager gesteckt werden. Das klingt nicht gut, das wissen wir auch. Und vor allem, wenn man ein Stückchen weiter oder zurückdenkt, erst recht nicht. Und es gibt da also laut dieser Enthüllungsjournalistin keinen Zweifel an der Echtheit dieses Papiers. Und Andreas und ich werden uns dieses Papier näher ansehen. Wir erwähnen es heute, damit ihr auch wisst, dass sowas schon wieder existiert. Und wie Frau Velasquez eben auch in diesem Interview berichtet hat, basiert dieser Maßnahmenkatalog auf einem 7-Punkte-Plan, der aus China stammt. Und dieses Panikpapier, über das wir umfangreich berichtet hatten, das stammt auch übrigens aus dem Frühjahr 2020 und das hat die gleichen Autoren. Also da ist von einem Herrn Köbel und von einem Herrn Meyer die Rede. Der eine ist bekennender Maoist und der andere arbeitet für China. Und es ist immer derselbe Kreis, der offenbar die Anweisung aus China bekommt, wie so ein Maßnahmenkatalog aussehen soll, als Grundlage für die Entscheidungen einer Regierung. Man fragt sich nun wirklich, ist das das kommunistische Land, das dahinter steht, oder welche Auftraggeber sind es? In dem Panikpapier, das wir besprochen hatten, da ging es darum, ihr erinnert euch oder viele von euch, dass in diesem Papier stand, dass die Politiker dafür Sorge tragen müssten, in Verbindung und Zusammenarbeit mit den Massenmedien Panik zu erzeugen, Angst zu erzeugen, zum Beispiel Informationen zu streuen, dass Kinder, wenn sie nicht isoliert werden, sich schuldig fühlen müssten, wenn die Oma oder die Eltern qualvoll an der Mikrobe ersticken würden und vieles mehr. Das heißt, diese Angst, wie soll man sagen, Katalysatoren, die da gezündet werden, die werden also an einem Reißbrett offenbar entwickelt. Das wird in die Welt getragen und die Menschen heute, Dezember 2021, sind von Angst belegt.
Ja, das ist ein hochbrisantes weiteres Papier, welches die Strategie der Bundesregierung über die Corona-Inszenierung ganz deutlich beweist. Jetzt geht es nicht mehr um Indizien, es geht jetzt um unumstößliche Beweise, die mittlerweile vorliegen. Und wir reden ja schon seit langem darüber, über die Entwicklungen. Da gab es ja auch schon viele Journalisten, die sich mit der Entwicklung dieser gesamten Virusgeschichte auseinandergesetzt haben, von der Schweinegrippe damals über die Geflügelpest und was es alles gab. Da hat man ja schon entsprechende Manöver durchgeführt und man hat dann 2019 das große Manöver ja durchgeführt in China und weltweit sogar, weltweit, nämlich eine sogenannte ein Corona-Manöver unter der Leitung von Bill Gates, wo vor allem die Massenmedien mit eingesetzt waren. Denn wir können ja sehen, dass die Massenmedien mehr oder weniger unisono alle absolut identisch berichten und daraus kann man natürlich auch etwas ableiten. Gut, dann die entsprechende Entwicklung im Dezember 2019, wo man das Lastenausgleichsgesetz für Zwangshypotheken und Enteignungen durchgeführt hat, welches zum 01.01.2024 fällig wird. Auch eine extreme wichtige Position, die gelaufen ist. Und jetzt reden wir von März 2020. Und dort wurde im Vorfeld schon geklärt, das heißt noch bevor im Mai das Panikpapier rauskam, kam nämlich im März 2020 dieses Papier und da wurde schon komplett in einem Szenario alles durchgespielt, bis hin zu dem Begriff der Fake News, bis hin zu diesen Begriffen von Hass und Hetze, die man nutzen wird, wenn nämlich Menschen, die klar denken, diese gesamte Propaganda und diesen gesamten strategischen Plan, dieser Feldzug, der gegen die Menschen geführt wird, das ist mein Wort, meine Interpretation, dass diejenigen, die das aufdecken und dann beim Namen nennen, über den Begriff Schwurbel habe ich gerade schon drüber gesprochen, bis hin dann auch zu dem Thema eine riesen Fake News Kampagne, wo man auch schon im Prinzip plante, eine massive Zensur der gesamten freien Medien. Also es ist eine ganz klare, lückenlose, bausteinmäßig aufgebaute Strategie, eine Orchestrierung. Und dann brauchte man nur noch sagen im Dezember so, jetzt nehmen wir das Coronavirus, das gibt es zwar schon seit 20 Jahren, es ist eigentlich egal, was man da nimmt, aber das war eben halt die Idee und das ist durchgezogen worden. Und alles, was wir heute erleben, vor allem auch, wie man umgeht mit kritischen Denkern, mit dieser Abwertung von Menschen, die hohe Wissenschaftler sind, frei sind, unabhängig, nicht als Funktionär arbeiten und die kritisch sind, sich mit dieser Corona-Maßnahmenpolitik auseinandersetzen, dass dieses alles schon bereits im März 2020 vorgeplant war, wie es sich entwickeln würde. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man das sieht. Und diese junge Frau, die das dort macht, ist eine ganz brillante Wissenschaftlerin, die das wirklich nachgeprüft hat, die sich durch diese gesamten politischen Papiere, durch diese Pamphlets durchgearbeitet hat. Das ist ja kein interessanter Job, sich durch diese politisch motivierten Papiere da durchzuarbeiten. Das sind ja Mengen an Seiten. Das hat sie getan und hat Brillantes zutage gefördert. Und Hut ab, Herr Reitschuster, das war wieder eine gute Leistung, die du da gebracht hast. Toll.
Ja, wir hatten das Video auch eingestellt. Wir könnten es eigentlich heute noch mal wiederholen, damit ihr, falls diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es sich anschauen können. Und dann werdet ihr es finden oberhalb unseres heutigen Podcastes. Ja, und es gibt natürlich immer mehr Licht, das da ins Dunkel hineingeleuchtet wird, was Fakten und Informationen angeht. Da kommen wir gleich zu einer Sendung bei Servus TV im österreichischen Fernsehen. Ich möchte vorher aber eine Sache unbedingt wieder loswerden. Es ist extrem wichtig, dass wir in der Ruhe bleiben, dass wir stabil bleiben, egal was jetzt beschlossen wird. Es geht ja jetzt in dieser Woche schon in Berlin auch um eine Diskussion, wann die Impfpflicht für alle Menschen eingeführt werden soll. Es ist heute bekannt geworden, dass die Impfpflicht zum Beispiel für die Feuerwehr in Berlin flächendeckend über für Tausende Ehrenamtliche und aber auch angestellte Feuerwehrleute eingeführt werden soll. Und da, wie du es gerade gesagt hast, da gefriert einem kurzfristig das Blut in den Adern, weil man natürlich die Dinge immer näher auf sich zukommen lässt oder sieht. Aber wir müssen in der Kraft bleiben. Wenn eine solche Verkündigung stattfindet, dass jetzt da im Bundestag diskutiert wird über eine Impfpflicht für alle Bürger, bedeutet das noch lange nicht, dass die da ist. Es bedeutet noch lange nicht, dass jeder davon betroffen ist. Es bedeutet aber, dass unsere Zeit, in der wir sind, jetzt noch anstrengender wird und dass jeder seinen individuellen Weg durch diese Zeit finden muss. Und wie wir es in allen Prophezeiungen immer wieder hören und sehen, rüstet euch und erschrecket, bei Jesaja heißt es so, rüstet euch und erschrecket, denn hier ist der Weltenrichter, hier ist Immanuel, hier ist das Gericht, hier ist der, wie man sagt, der jüngste Tag auch. Das heißt nicht, dass die Welt untergeht natürlich, sondern dass sie anders wird. Dass sie übrigens besser wird, weil das Falsche und Alte abgeschafft wird und zusammenbrechen muss. Aber wenn wir jetzt sagen, ich setze mich bequem in meinen Sessel und warte, bis diese Vorgänge beendet sind, dann wird nichts, da kommst du nicht durchs Nadelöhr durch, sondern wir müssen natürlich auch besser werden. Das Alte und Falsche muss bei uns auch weg sein. Das heißt, an uns beginnt jetzt eine Arbeit, wie wir sie wahrscheinlich vorher noch nie vorgenommen haben. Und an der Stelle möchte ich mich einfach auch bei euch bedanken für die unendlich schönen Weihnachtsgrüße, die wir von euch bekommen haben. Ich kann nur einen Bruchteil einstellen oder einstellen lassen. Das schaffen wir alles gar nicht. Aber und schon gar nicht schaffen wir es leider, euch zu antworten persönlich. Nur ganz selten, wenn es wichtig erscheint. Aber ich möchte an dieser Stelle allen euch Danke sagen, auch für eure Bekenntnisse, dass euer Leben schon ganz anders läuft, dass ihr einen besseren Überblick habt, vor allem, dass ihr in der inneren Ruhe bleiben könnt, auch wenn es da draußen fast schon über einem zusammenzubrechen droht oder zumindest erscheint, und dass ihr, viele von euch, den Weg zu Gott gefunden haben. Das ist das Wichtigste, was man sich jetzt vorstellen kann, dass wir diese Verbindung halten können, herstellen, halten. Denn wenn es den Menschen schlecht geht, vielen geht es noch nicht schlecht genug, erst dann geht man auf die Knie und betet. Ja, Andreas guckt angestrengt in seinen Text. Ich höre schon auf, Andreas, ich werde schon wieder sachlich. Wir sind bei der Sendung Servus TV. Vom österreichischen Fernsehen. Vor wenigen Tagen wurde der dritte Teil der Servus-Fernsehserienreihe Corona auf der Suche nach der Wahrheit veröffentlicht, in der das Team um Professor Dr. Martin Haditsch einmal mehr um die halbe Welt gereist ist, um mit Fachleuten in Südamerika, in Afrika, in Israel, in europäischen Ländern Aufklärungsarbeit zu betreiben zum Thema Mikrobe. Und natürlich gerät Servus TV auch mehr und mehr in Konflikte, wird beschossen. Die Tagesschau hat sich darüber echauffiert, dass der kleine Sender eine staatliche Förderung erhalte, hat dabei aber nicht beachtet, dass sie von öffentlichen Zwangsgebühren finanziert werden. Ist eigentlich sehr witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Es gibt in dieser 127-minütigen Dokumentation viele interessante Gespräche. Reitschuster hat sich das auch angeguckt oder einer seiner Autoren. Und zwei Interviews herausgegriffen. Und die erschienen mir übrigens auch, als ich mir das angesehen habe, als sehr bemerkenswert. Das eine wurde geführt mit dem an der Universität Versailles dozierenden französischen Professor Christian Perron. Und da war Perron, also Perron war Vorsitzender der Nationalen Konsultationsgruppe für Impfungen, Präsident der Arbeitsgruppe für die Zulassung von Arzneimitteln, Leiter des Professorenkollegiums für Infektions- und Tropenkrankheiten und jahrelanger Vizepräsident der Expertengruppe für Impfungen in Europa. Und damit ist er wohl der renommierteste Fachmann zum Thema Impfungen, heißt es hier, den Hadic in diesem Teil befragt hat. Und bevor ich in die Aussagen gehe, Andreas, es ist ja wirklich, wirklich Aufklärung im Umlauf, wenn wir an die Great Barrington-Erklärung denken, wenn wir an die deutschen Experten Bhakti, Wodak, Hockerts denken und viele mehr. Hier jetzt Hadic mit dieser bemerkenswerten Dokumentation. Das heißt ja, das Licht der Wahrheit wird heller.
Ja, die Frage ist einfach, es geht darum, dass das Licht und die Wahrheit, die Kompetenz und auch die Fähigkeit und auch die sachliche wissenschaftliche Arbeit es schafft, die Propaganda des reinen Geldmachtes, der reinen Geldmacht im Prinzip zu schlagen. Wir haben ein politisches System, welches wie eine Dunstglocke um die gesamte Erde herum liegt. Wir haben 200 Staaten, die mehr oder weniger absolut gleichgeschaltet in dieselbe Richtung gehen, bis auf wenige Ausnahmen, die es immer wieder versuchen. Und auch dort wird wahrscheinlich wieder von dieser dunklen Energie massiv gegengesteuert, um sie wieder in dieselbe Richtung zu bekommen. Und wir wissen, wie schwierig es ist, zwei Menschen alleine unter einem Hut zu bekommen. Das kennt jeder sogar in seiner Familie. Und wir haben hier tatsächlich eine weltweite Unisono-Politik. Und wir können daraus ableiten, dass es offenbar Mächte gibt, die das Ganze steuern müssen. Anders ist es nämlich nicht möglich. Wir wissen, dass in den einfachsten Problemen nicht der einfachste Kompromiss machbar ist. So, und jetzt haben wir die Wissenschaftler, wir haben hervorragende Persönlichkeiten, die die Zusammenhänge wirklich verstehen und logisch ableiten. Dagegen haben wir einfach nur eine Propaganda, das heißt ein Schwurbeln tatsächlich der Systeme, welches wir immer wieder haben mit RKI, Leopoldina und wie man, ich möchte sie immer wieder nennen, dass das klar wird, dass hier natürlich auch bewusst mit falschen Zahlen, Daten gearbeitet wird. So, jetzt kommen eben halt solche Sendungen wie in diesem Servus TV, dieser dritte Teil, die ersten beiden Teile habe ich gesehen, den dritten Teil werde ich mir mit Sicherheit jetzt ansehen, weil es wirklich interessant ist, wo tatsächlich saubere, argumentativ klare Offenlegung der Gesamtsituation stattfindet. Und das, was wir dagegen haben, ist letztendlich ein Herrn Lauterbach, der in irgendeiner Talkshow sitzt, oder ein Herr Söder, der mit aufgerissenen Auge von einer Wand spricht und alles muss jetzt massiv geändert werden. Und genau dieses ist das, was als Gegenstück steht. Propaganda gegen Wissenschaft. Und hier kann man jetzt wirklich erkennen, dass dieser Zweikampf hier gegeneinander immer deutlicher wird. Und wir wissen, das Licht wird so oder so gewinnen, hat eigentlich schon gewonnen. Das ergibt sich übrigens, wenn man sich mit den grünen Büchern auseinandersetzt, die wir lesen im Lichte der Wahrheit. Denn dann erkennt man nämlich die Architektur der Schöpfung und erkennt auch genau die Strukturen, wie die Gesetze der Natur ablaufen. Und das, was wir hier sehen, ist ein Paradebeispiel, ein Schulbeispiel, welches wir in den Büchern nacharbeiten können und können es so sauber ableiten. Ein hochinteressantes auch Studium, welches man jetzt machen kann, wo man auch diese Bücher bewiesen bekommt, wie wir es ja auch immer wieder sagen.
Ja, und was daran auch spannend ist, schön, dass du es nochmal ansprichst, der Grund für all die Verwerfungen auf dieser Erde, der Grund dafür, dass das Dunkel überall tatsächlich die Oberhand bekommen hat, ist der Materialismus. Und der Materialismus auf dieser Erde, der übergebordet ist, ist begründet darauf, dass der Mensch, der dual geschaffen wurde vom lieben Gott, nämlich einerseits irdisch-materiell, wozu der Verstand, das Gehirn, der Körper gehört, andererseits aber Geist und Seele Herz des Menschen, das Innere, die alte Seele, die alte Persönlichkeit, der alte Charakter, der schon über Tausende und Zehntausende von Jahren hier über den Erdenplan wandert, um sich zu entwickeln, um zu reifen, um irgendwann in die Heimat zurückkehren zu können. Dass der Mensch eben Abschied genommen hat von dieser inneren Seite und sich mehr und mehr dem Materialismus zugewandt hat. Und Andreas, das, was jetzt mit der Mikrobe passiert, mit den Maßnahmen, ihr müsst euch impfen lassen, ihr müsst euch unterwerfen, damit ihr euer irdisches Leben hier weiterführen könnt. Es wird ja überhaupt niemals über Seele, Geist, über die ganzheitliche Form und das ganzheitliche Wirken und Leben und die Auswirkungen des Menschen gesprochen. Das heißt, die Politik ist rein materialistisch nur noch orientiert und am wirklichen Seelenheil und Wohl der Menschen null interessiert.
Ja, wir haben das Problem, dass wir mehr oder weniger eine Sezession des Menschen durchführen. Er wird in lauter Einzelteile auseinandergenommen. Das ist das Hauptproblem. Der Mensch an sich als Ganzes spielt keine Rolle mehr als seelisches, geistiges Wesen, welches mit Bewusstsein ausgestattet ist und eigenverantwortlich Entscheidungen fällen kann und muss. Übrigens auch falsche Entscheidungen. Das ist ja das Interessante. Das sehen wir ja gerade spätestens in der deutschen Politik, wie das abläuft, dass man falsche Entscheidungen führen kann. Und genau hier müssen wir versuchen, eben halt zu lernen, die Ganzheitlichkeit wiederzubekommen. Und das, was wir haben, gerade in diesem transhumanistischen System, welches da vor uns liegen soll, dass man sogar die Menschen mit Maschinen mehr oder weniger verbinden will. Das heißt, die Menschen mehr oder weniger zerlegen will, dass sie nicht mehr in der Lage sind, möglichst allein und eigenverantwortlich zu leben, sondern mehr oder weniger permanent Hilfe brauchen durch irgendwelche politischen Führer in Verbindung mit künstlicher Intelligenz oder sonstiger Dinge. Das sehen wir ja, dass zum Beispiel viele Menschen heute, ich sage mal, kein Auto mehr fahren können mit einem Schaltknüppel, also ganz normal schalten, wo man also koordinieren muss. Man muss die Kupplung treten, man macht den Gang dann beispielsweise rein, auch vielleicht mit dem Unterbewusstsein, was passiert dort in einem Getriebe eigentlich ab. Das kommt uns immer mehr abhanden. Das heißt, es muss alles logisch gehen. Der Blinker geht alleine zurück und mein Auto führt mich dann auch noch zurück nach Hause, weil ich sonst alleine gar nicht mehr hinfinde. Und meine ganzen persönlichen Synapsen, die entsprechenden Vernetzungen im Gehirn werden immer kleiner und durch externe Techniken ersetzt. Wenn die aber dann irgendwann abgeschaltet werden, dann führt das natürlich dazu, dass dann nur noch ein mehr oder weniger Zombie mit einer Minimalvernetzung, die vielleicht gerade noch das Atmen und die Körpertemperatur regelt, die dann übrig bleibt. Und das ist das Hauptproblem, in dem wir uns hier gerade befinden.
Und das Problem wird gelöst werden. Wir brauchen jetzt ein bisschen Zeit, müssen in der inneren Stabilität zu versuchen zu bleiben und versuchen zu bleiben und vor allem im Gottvertrauen, in der inneren Verbindung nach oben. So, jetzt wollen wir aber gucken, was der Herr Professor Perron aus Versailles sagt. Also, er sagt, dass er spricht über die sogenannten Impfungen und sagt, immungeschwächte Menschen seien im Vergleich zu Adipösen, also Übergewichtigen, oder Menschen mit Gerinnungsstörungen nicht so sehr von Covid-19 betroffen, da sie ohnehin schon entzündungshemmende Medikamente einnehmen würden. Aber die sogenannten Impfungen würden ihnen eben nicht helfen. Es handele sich um eine Pseudo-Impfung, die illegal vermarktet würde. Also er spricht da Klartext. Er sagt, die Ärzte und staatlichen Stellen würden sich strafbar machen, da die mitunter fehlenden Einverständniserklärungen der sogenannten Versuchsobjekte gegen geltendes Recht verstoßen würden. Und das sei kriminell, weil damit alle ethischen Regeln der Medizin verletzt würden. Dann sagt Perron weiter, dass die Impfung an vielen Orten bereits eine Form der Verpflichtung geworden sei, die das Leben der Menschen überall zerstöre. In seinem Bekanntenkreis, so berichtet er, seien bereits 7 Menschen nach der Impfung verstorben und die Zahl der Herzkrankheiten bei jungen Menschen nehme dramatisch zu. Er spricht von Zehntausenden Toten, die infolge der Impfung gestorben seien, zumal nur, wie immer, ein nur geringer Teil in den Statistiken auftauche. Denn er sagt, wenn diese Mittel Millionen von Kindern injiziert werden würden, werde es zu Tausenden Toten kommen. Kinder seien aber nur in absoluten Ausnahmefällen von Covid-19 betroffen. Sie seien nicht bedroht. Sie würden die Krankheit nicht übertragen. Das ist ja das, Andreas, was auch immer wieder alle Experten gesagt haben. Junge Menschen sind doch davon überhaupt nicht betroffen. Die Mikrobe kann gefährlich werden, wenn es sich um alte, vorerkrankte Menschen handelt.
Ja, das ist die Wissenschaft, die frei ist und die das ganz normal analysiert und auch erkennt. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben halt die reinen Systemspieler, die die Machtinteressen und die Machtinteressen, die dann eben halt aus den entsprechenden NGOs, die wiederum beteiligt sind, die NGOs sind ja wiederum Eigentümer, davon sind ja irgendwelche sich selbst ernannte Philanthropen, die dann aber wiederum über diese Foundations, über diese sogenannten Stiftungen, das hat ja auch immer was ganz Tolles, Stiftungen, das sind ja reine Kapital- oder Kapitalsammelbecken, die vor allem Steuerspareffekte mit sich bringen. Also das hat mit Gemeinnützigkeit erst einmal gar nichts zu tun, wenn man sich damit beschäftigt. Eher das Gegenteil ist der Fall. Naja, und diese Macht eben, die finden wir auch bis in die Politik runter, bis hin in die Europäische Union, die mehr oder weniger regelrecht übernommen wird durch diese NGOs. Das ist ja letztendlich der Fakt, mit dem wir hier zu tun haben. Und dieses Bild wird immer deutlicher und nun werden wir sehen, wie viele Menschen das irgendwann verstehen. Übrigens braucht nicht die Masse es zu verstehen, sondern nur eine kleine elitäre Gruppe. Und wenn diese kleine elitäre Gruppe dann irgendwann in die Machtsysteme, also in die Machtspieler, das sind ja nicht die Mächtigen selbst, die Politik zum Beispiel, der Bundeskanzler und die Minister sind nicht an der Macht, sondern sie sind Machtrepräsentanten. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn wir da irgendwann intelligente Strukturen rein infiltrieren können, dann reichen nur ganz kleine Größenordnungen, um das gesamte Spiel tatsächlich wieder umzudrehen in eine richtige Richtung. Ich möchte das nochmal kurz vergleichen mit einem Laserstrahl. Ein Laserstrahl, das habe ich ab und zu mal gemacht, der hat nur 3% seiner Strahlen, die tatsächlich das tun, wofür dieser Laserstrahl entwickelt wurde. Zum Beispiel Stahl zu schneiden oder Operationen durchzuführen. Das heißt, 97% eines Laserstrahls sind Streulicht. Nur 3% sind genau dafür verantwortlich, was tatsächlich läuft. Daran sehen wir übrigens auch, dass wir auf dieser Basis erkennen, wenn wir eine 3%ige Qualität reinbekämen in die Führungsstrukturen, dann reicht es aus, dass die 97% Mitläufer, Parlamentsfüllmasse zum Beispiel, Abgeordnete und wer sich da immer mit reingehört, also das sind eben halt die Dinge, die laufen dann mit. Und die grobe Masse der Menschen läuft sowieso wie die Lemminge hinter allem her, weil sie mehr oder weniger auch gar nicht so richtig interessiert sind und mehr oder weniger einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes suchen. So, die spielen also keine Rolle. Die wirklichen Führungsstrukturen, Führung im Sinne einer wirklich förderlichen Entwicklung, die sind aus meiner Sicht im Vormarsch. Wir brauchen also nicht irgendwie eine Masse haben von 50% oder 60% der Menschen, die das verstehen. 3% reichen.
Danke für diese Ausführungen. Und Herr Perron wird wahrscheinlich auch deiner Meinung sein und würde zu diesen 3% wirklicher elitärer Denker dann gehören. Er sagt, dass so langsam durch all das, was jetzt passiert, dass es die sogenannten Impfdurchbrüche gäbe, die aber keine Durchbrüche seien, sondern Impfschäden. Sie werden also als Impfschäden bezeichnet, dass die Menschen, die sich die Spritze haben geben lassen, doppelt und dreifach, trotzdem jetzt erkranken und trotzdem unter anderem keine milden Verläufe haben. Und vor allem, wie er es eben auch sagt, mehr und mehr im Umfeld eines jeden Menschen deutlicher werden wird, hui, da wird ja auf einmal heftig gestorben, dass das natürlich auch zum Umdenken führen muss.
Ja, und das ist genau das falsche Wording, wenn es heißt, dass trotz der Impfung die Menschen sterben, statt wegen der Impfung. Das könnte man ja mal dagegen setzen. Beides sollte man nicht tun, weder trotz noch wegen, sondern man sollte es einfach nur einmal feststellen und dann versuchen zu ermitteln, welches die wirklichen Ursachen waren. Anfang der Impfperiode, Anfang 2021, hat Professor Bhakti, Wodak und verschiedene andere ganz deutlich gemacht, dass zum Herbst, Winter 2021 die Sterblichkeitsraten massiv steigen. Gerade auch beispielsweise bei Kindern, bei Neugeborenen oder Kinder, die kurz vor der Geburt stehen, weil beispielsweise interessanterweise sich Mütter impfen lassen und diese Impfung von Schwangeren beispielsweise auch auf das Kind in der Plazenta übergeht beispielsweise.
Kann
über, ja gut, aber das scheint ja offenbar zu sein, dass auf jeden Fall die Wirkstoffe da reingehen. Das scheint ja schon bewiesen zu sein. Und was ich damit meine, ist ganz einfach nur, dass wir das sehen. Ich habe mal darüber gesprochen, über jemanden, der im Bestattungsverband in Deutschland wirklich den großen Überblick hat, selbst großes Bestattungsinstitut hat, mit vielen Hunderten auch von Sterbefällen im Jahr. Und wenn ich dann sehe, dass er normalerweise von 2 oder 3 Kindern spricht im Jahr, gerade in der Zeit des Geborenwerdens, also kurz vor und nach der Geburt, und jetzt im Prinzip diese ganze Geschichte nicht mehr bei 2 oder 3 liegt, sondern bei 20 zum Beispiel, und das eben nicht nur in seinem Unternehmen, sondern bei vielen, dann merken wir, dass hier etwas schief läuft. Und genau diese Argumentation ist wichtig, dass wir nicht sagen, trotz der Impfung, sondern dass wir feststellen, dass es so stattfindet. Und jetzt muss gefragt werden, liegt es eventuell an der Impfung, wie es eben halt freie Wissenschaftler im Vorfeld bereits schon angekündigt haben.
Ja, und wir bleiben einfach am Ball und schauen weiter, wie sich die Dinge entwickeln. Wir sollten auch nie vergessen bei all dem, was um uns ist, dass wir in einer höchst spannenden Zeit leben. Ja, Perron sagt, die Menschheit werde sich jetzt langsam bewusst, man spiele hier die Rolle des Zauberlehrlings, der den Menschen giftige Mittel injiziert. Also er ist da ganz klar in der Aussage. Und er sei überhaupt nicht gegen Impfungen im herkömmlichen Sinne, aber wirkliche Impfungen bräuchten eben Zeit. Er selbst hat nämlich bei der WHO an der Entwicklung von Impfstoffen mitgearbeitet und berichtet hier, dass man 10 Jahre braucht, um einen Impfstoff zuzulassen und weitere 10 Jahre, bis sie diese Impfstoffe für schwangere Frauen zugelassen werden können. Dann sagt er, das sei ein Witz, dass Geimpfte immer noch ansteckend sind, dass sie weiterhin Mundschutz tragen müssen. Denn er sagt, wenn ein Impfstoff in einer Epidemie verabreicht wird, dann muss er ja die Pandemie stoppen. Dafür ist er ja da. Er muss individuell schützen und die Übertragung verhindern. Aber nichts von alledem bewirkt dieser sogenannte Impfstoff, der jetzt hier gerade den Leuten verteilt wird, weltweit. Und er sagt, bald sind es nämlich die Geimpften, die man isolieren muss, da es für sie nicht mehr möglich sein wird, einen vollständigen eigenen Immunschutz gegen das Virus zu erwerben. Und dann kommt wirklich ein Satz, der ist wie Donnerhall. Er sagt, die Booster sind eigentlich Booster für das Virus, das die Infektion wieder aufflammen lässt.
Ja, und das klingt ja auch logisch. Und das ist ja auch, was Professor Henrik Streeck eindeutig durchklingen lässt in seinen neueren Ankündigungen und Veröffentlichungen. Und Professor Streeck ist ja der Nachfolger von Professor Drosten in der Universität in Bonn, bevor er dann zur Charité gegangen ist und politischer Funktionär wurde und das wissenschaftliche Terrain verlassen hatte. Und dann sieht man eben halt, dass Herr Streeck ganz deutlich sagt, diese Impfung ist definitiv ungeeignet, das sagt er, weil sie nicht das hält, was man versprochen hat. Und dass man gesagt hatte beispielsweise, dass diese Impfung am Anfang im Leben lang hält, dann wird sie auf jeden Fall lange halten. Mittlerweile sind es 6 Monate, einige sprechen nur noch von 3 Monaten. Und er sagt ganz eindeutig, dieser Impfstoff muss sofort zurückgezogen werden, muss wieder zurück ins Labor und neu überprüft werden und neu entwickelt werden, weil er definitiv nicht funktioniert. Das sagt Herr Professor Streeck. Und das ist interessant. Hier haben wir eben halt diese Spaltung dermaßen groß schon umgesetzt, dass nicht nur dieser Professor, der Kritische aus Versailles, interessanterweise kommt er aus Versailles, das finde ich schon sehr bezeichnend unter historischen Gesichtspunkten, dass dieser Bereich, aber
es steckt nicht überall ein Plan dahinter. Es könnte reiner Zufall sein.
Dass er in Versailles steckt, natürlich, aber das ist trotzdem schon ein interessantes Spiel, was uns hier die Natur hier zur Verfügung stellt, um dann natürlich in bestimmte Gedanken zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, selbst Herr Professor Streeck kann diese Dinge mittlerweile offen äußern. Und was passiert? Es passiert gar nichts, es läuft einfach so weiter. Wobei, zum Thema Impfpflicht würde ich gerne auch noch was sagen anschließend.
Ja, kannst du gleich machen. Wir schauen mal gerade eine aktuelle Meldung an, wenn du sagst Impfpflicht. In den USA sind es immer mehr Unternehmen und Krankenhäuser, die die Impfpflicht für Mitarbeiter zurückzieht. Wir hatten ja letzte Woche auch schon darüber berichtet, dass es Fluglinien gibt, dass es in Krankenhäusern und riesen Klinikketten einen Rückruf gibt. Also Rückruf insofern, dass das Personal sich nicht impfen lassen muss, obwohl die Impfpflicht von Herrn Joe Biden verhängt wurde. Dann hat letzte Woche Amtrak die Impfpflicht für seine Mitarbeiter aufgehoben. Etwa 500 der mehr als 17.000 Mitarbeiter, die sich eben nicht haben impfen lassen, dürfen weiterarbeiten. Da heißt es in einer Erklärung des CEO, dass der plötzliche Ausfall vieler Mitarbeiter zu Betriebsstörungen geführt habe. Dann sind weiterhin auch für also 83.000 Beschäftigte einer Krankenhauseinrichtung, einer umfangreichen in ganz USA verteilten. Tenet Healthcare kündigte ebenfalls an, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird für 300 Krankenhäuser. Die Schulbehörde der Los Angeles Unified School hat jetzt auch dafür gestimmt, die Impfpflicht für Schüler von Januar 2022 auf den Herbst 2022 zu verschieben. Und weil es nämlich hier heißt, dass Zehntausende Schüler der Vorschrift nicht nachkommen würden, was bedeutet, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen können. Und auch der größte Marineschiffbauer der USA kündigte an, dass er das von der Biden-Regierung erlassene Mandat nicht umsetzen wird. Das Unternehmen beschäftigt rund 44.000 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das heißt, Andreas, die haben das jetzt erstmal viele Unternehmen für ein halbes Jahr ausgesetzt. In diesem halben Jahr kann ja wirklich auch viel passieren, denn die Ereignisse überschlagen sich ja im Moment sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Das heißt, würden mehr Leute sagen, no, dann heißt das ja nichts anderes, als dass das System entweder kollabiert oder um es aufrechterhalten zu können. Und das scheint der Vorsatz, zumindest in den USA, bei vielen Unternehmen zu sein, dass das Unternehmen möglichst störungsfrei weiterläuft.
Ja, und das finde ich sehr spannend. Es gibt da zum Beispiel eine Seite, die heißt www.nachweis-express.de. Und die haben ganz interessante Darstellungen gemacht zum Thema, wie man eigentlich aus dieser Impfpflicht, die ja dargestellt wird in den Medien, aber offenbar gar keine wirkliche Impfpflicht ist, wie man die umgehen kann. Da muss man sehr vorsichtig sein, aber ich möchte das trotzdem mal als Gedankenmodell mit reinbringen. Wenn man beispielsweise sich von einem Arzt eine Impfunfähigkeitsbescheinigung erstellen lässt, die bis zu 6 Monate lang Gültigkeit sein kann, dann hat man ein großes Problem gelöst. Mit dieser rechtlich vollumfänglich gültigen Bescheinigung eines deutschen Arztes kann kein Arbeitgeber und auch keine Behörde mehr eine Impfung bis Ende März verlangen. Und es geht jetzt aus meiner Sicht genau darum, möglichst Zeit zu schinden, weil die ganze Geschichte fliegt so oder so auf. Da bin ich ziemlich sicher. Die Frage ist einfach nur, wer schafft es, so lange wie möglich drum rumzukommen und jetzt nicht einzuknicken? Und dabei gilt es zu bedenken, dass die vermeintliche Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich zum Beispiel tatsächlich gar keine Impfpflicht ist. Denn studiert man den Gesetzestext aufmerksam, dann sieht man, dass es nur eine Nebelkerze ist, die zwar faktisch in Richtung Nötigung geht, aber ganz konkret per Gesetz keine Impfpflicht darstellt. So beschreibt das eben halt diese Seite. Es wurde lediglich, und das ist wichtig, eine Vorlagepflicht eines Immunitätsnachweises beim Arbeitgeber beschlossen. Da scheint das Gleiche zu sein, ist es aber rechtlich nicht. Der Staat verpflichtet nämlich nicht zur Impfung selbst, sondern lediglich zur Vorlage eines Papiers. Und jetzt bitte genau zuhören. Es gibt keine Vorlage. Also gibt es keine Vorlage, die man dem Arbeitgeber vorlegt, dann ist die Einrichtung nur dazu angehalten, das Gesundheitsamt zu informieren. Sie sind zum Beispiel nicht angehalten, denjenigen zu kündigen oder freizustellen. Wird nichts gemeldet, dann passiert gar nichts. Es ist also im Gesetz bisher noch nicht einmal eine Strafe bzw. ein Bußgeld gegenüber der Einrichtung oder irgendwem vorgesehen. Überhaupt nichts. Es ist also faktisch eine leere Drohung, weil einfach nur das Wort Impfpflicht in den Medien verbreitet wird. Das ist die gigantische Propaganda. Weniger aber das Gesetz überhaupt studieren oder gar verstehen und damit zu Erfüllungsgehilfen von etwas werden, was gar nicht im Gesetz steht. Zudem ist das Ganze begrenzt auf zunächst ein Jahr, was wiederum arbeitsrechtlich keine Spielräume lässt. Das bedeutet, wer also beispielsweise eine Impfunfähigkeitsbescheinigung und diese Seite dort, die das hier auf den Punkt gebracht hat, die haben wohl kooperierende Ärzte, mit denen sie arbeiten. Das ist diese www.nachweis-express.de und die können diese Impfunfähigkeitsbescheinigung zum Beispiel aufgrund von Allergiewahrscheinlichkeiten und so weiter ausstellen. Und nochmal, die Impfpflicht ist nicht festgeschrieben, sondern lediglich eine Vorlage beim Arbeitgeber eines Papieres. Und wer das nicht tut, dem kann eigentlich nichts passieren, außer dass der Arbeitgeber beim Gesundheitsamt eine Meldung macht. Ja, und was dann? Dann passiert auch nichts. Also das ist schon eine hochinteressante Geschichte, sich mit diesem Gesetz auseinanderzusetzen. Das möchte ich hier nochmal ganz kurz erwähnt haben.
Ja, du gibst mir nachher den Link und dann stellen wir nach dem Podcast diesen Link ein. Dankeschön. Das hattest du mir gar nicht in der Vorbereitung gesagt, dass du das hier ausgegraben hast.
Das hatte ich auch gerade nur durch Zufall noch gesehen, weil ich da gerade dabei war.
Okay. Also, ja, ihr Lieben, es ist noch nicht aller Tage Abend und es ist zu früh, eine Flinte ins Korn zu werfen, wenn sie da überhaupt hin soll. Sie soll da nämlich gar nicht hin. Und je mehr Leute klar bleiben, konsequent bleiben und sagen, wenn ich das nicht möchte, dann mache ich das auch nicht. Wenn es sich mit meiner inneren Stimme nicht vereinbaren lässt, dass ich mir die Spritze geben lasse, dann tue ich es auch nicht. Nur weil ein Medienkartell hier immer wieder diese Nebelkerzen zündet und die ganze Welt blind macht. Ja. Andreas, ich habe eine andere Frage an dich. Du hast im vergangenen Jahr, also jetzt rückblickend, hast du dich ja immer mal wieder geäußert zu unserem neuen Kanzler, der damals Finanzminister war bei Frau Merkel und der ja einiges an Untersuchungen gegen sich laufen hat, nämlich was das Thema Cum-Ex angeht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Und du hattest gesagt, du müsstest dich jetzt eigentlich mal schlau machen. Wie weit sind die denn jetzt eigentlich in Sachen Recherche bzw. Vorwürfen gegen Herrn Scholz?
Naja, es geht hierbei um dieses berühmte Cum-Ex-Verfahren. Cum-Ex, das bedeutet mit und ohne. Dabei geht es letztendlich um Aktionäre. Und die Aktionäre, die beispielsweise beteiligt sind an Unternehmen, die bekommen ja einmal im Jahr eine Dividende. Und diese Dividende ist steuerpflichtig und aus diesem Grunde überweisen die Banken im Vorfelde die Steuern für die Shareholder, also für die Aktionäre an das Finanzamt, nämlich diesen Steuerteil aus den Dividenden. Nun kann man aber Folgendes machen und das hat die Warburg Bank in Hamburg besonders eben halt umgesetzt, nämlich professionelle Steuerkriminalität betrieben. Sie haben genau um den Zeitpunkt, wann die Dividende kommt, die Aktien quasi verkauft an einen anderen. Und so war es natürlich kritisch, dass nämlich die Bank keine Steuern abgeführt hatte, aber es gab jetzt in einem Zeitraum, an dem diese Dividende gezahlt wurde, einen Käufer und einen Verkäufer und die haben zeitgleich geltend gemacht, als hätte die Bank die Steuern für sie bezahlt und haben sie vom Finanzamt zurückgefordert. Und das Finanzamt hat dann quasi die Steuern zurückgezahlt an die Aktionäre, weil sie angeblich bezahlt wurden. Das heißt, man konnte an dem Tag der Dividendenzahlung nicht genau feststellen, wer war im Eigentum der Aktie und wer war im Besitz der Aktie. Der Verkäufer hat gesagt, die sind verkauft und der Käufer hat gesagt, sie sind zwar verkauft, aber sie liegen noch beim Verkäufer. Also eine, ich sag mal kurz gefasst, eine wirklich sehr kreative steuerliche Kriminalität, Steuerhinterziehung, die hier stattfindet. Und da spielte Olaf Scholz folgendes eine Rolle, weil er wusste von dieser Geschichte. Und als dieser Cum-Ex-Skandal aufflog und das über Jahrzehnte, wurde also im Prinzip der Staat um Millionen und Abermillionen an Steuern betrogen. Und der Scholz hat auf Einfluss offenbar genommen auf dieses Steuerverfahren gegen diese Privatbank Warburg.
Das wird ihm vorgeworfen.
Ja gut, das scheint wohl schon ziemlich klar zu sein. Er hatte sich 2016 zweimal mit Inhabern der Warburg Bank getroffen und mit einem der Bankiers telefoniert. Angeblich kann er sich an den Gesprächsverlauf nicht erinnern. Und allein das ist natürlich schon ein Skandal, was die Bearbeitungsweise des heutigen Bundeskanzlers anbelangt. Hier geht es um ein Strafverfahren schwerwiegendster Art und der Bundeskanzler oder der damalige Finanzminister spricht mit den Bankvorständen und kann sich nicht erinnern. Wie kann es sein, dass ein solches Gespräch nicht aufgezeichnet wird? Wie kann es sein, dass ein solches Gespräch nicht protokolliert wird im Detail? Ich war selbst Unternehmer und meine Größenordnung waren wahrlich kleiner als die des Finanzministers. Aber ich habe über alle relevanten Gespräche, gerade bei heiklen Themen, bis ins Detail Protokolle geführt. Ich hatte Sekretärinnen dabei, die in Steno mitgeschrieben haben und ich habe die Gespräche auch noch aufgezeichnet, um diese Dinge zu protokollieren. Und nach einem solchen Gespräch wurden alle Beteiligten des Gespräches mit meinem Protokoll entsprechend bedient. Die bekamen quasi meine Ausführung über diesen Gesprächsverlauf. So wird übrigens seriös gearbeitet. Da Herr Scholz das nicht gemacht hat, gehe ich davon aus, das ist meine Interpretation, dass er unseriös gearbeitet hat, ganz eindeutig. Also kurz danach verzichtete die Stadt Hamburg nach diesem Gespräch auf eine Steuerzahlung, Rückzahlung der Bank in Höhe von 47 Millionen Euro. Und das ist interessant, dass in diesem Gesprächsverlauf plötzlich 47 Millionen Euro hinterzogene Steuern nicht zurückgezahlt werden mussten. Und das ist ein Beigeschmack. Daraufhin wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss gegen den heutigen Bundeskanzler Scholz in der hamburgischen Bürgerschaft eingerichtet. Scholz streitet also seit Beginn natürlich ab, hier Einfluss genommen zu haben. Beweisen kann er es aber nicht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist dann sein Pech, wenn er es nicht beweisen kann. Das Verfahren, und das ist interessant, sei knapp 3 Wochen vor der Bundestagswahl, das war deine Frage nämlich jetzt, Eva, am 7. September ohne Einleitungen von Ermittlungen eingestellt worden. Es gab also nicht mal die Einleitungen von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft.
Also ist alles jetzt eingestellt? Das heißt, da passiert nichts mehr?
Ja, es wird gesagt, es hätten sich keine zureichenden Verdachtsmomente für Straftaten ergeben. Interessant, wenn man nicht mal die Einleitung einer Ermittlung vollzieht. Also der zuständige Untersuchungsausschuss wurde übrigens darüber nicht informiert. Und dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss ist natürlich jetzt stinksauer, weil er vom Hamburger Senat übergangen wurde. Und der Grund dafür ist klar, es gab keine Offenlegung, weder der Vorermittlungen noch der Einstellung des Verfahrens gegenüber dem Ausschuss. Der Obmann der CDU, zum Beispiel im Ausschuss, Richard Seelmecker heißt er, spricht von einer bewussten Täuschung des Parlaments. Also hier wird mehr oder weniger fast schon suggeriert, dass ein Straftatbestand mit einem anderen Straftatbestand mehr oder weniger wieder geklärt wird. Unfassbar. Offenbar werden hier wiederholt Akten vorenthalten und man spricht offen von einer Art Verschleierung der Fakten und fehlendem Aufklärungswillen. Also es tut mir leid, also es bleibt hier nur der Anschein einer kriminellen Korruptionsaffäre, die ich hier sehen kann. Und das bei dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und dabei sind wir auf den Wirecard-Skandal, wo Herr Olaf Scholz ja auch offenbar eine maßgebliche Rolle mitspielt in diesen Entwicklungen, noch nicht einmal eine Rolle. Also das macht einen schon Sorgen, wenn wir von einem Land regiert werden sollen, wo wirklich Straftatvorwürfe im Raum stehen, die mehr als heikel sind.
Ja, wir haben ja eine neue Bundesregierung und wenn man sich so die einzelnen Protagonisten ansieht, dann sind es schon interessante Lebensläufe, die da zusammenkommen und die ja zuständig sind für sämtliche politischen Entscheidungen, jedenfalls nach außen hin, die für Deutschland getroffen werden. Ich hatte neulich ein Interview gelesen in der Welt. Das hat geführt Deniz Yücel, das ist ja dieser türkisch deutsche Journalist oder deutsch-türkische Journalist, der ja auch von Herrn Erdogan schon mal eingesperrt worden war. Und der hat mit seinem Landsmann, dem deutsch-türkischen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, ein Interview geführt. Da ging es jetzt nicht um die Verfehlungen von Özdemir früher oder nicht primär, sondern natürlich über seine neue Tätigkeit. Und Yücel hat ihn begrüßt mit den Worten, er sei ja jetzt Kartoffelminister.
Ja, so darf man das ja nennen. Also der Deutsche darf ja auch als Kartoffel bezeichnet werden. Also die Diffamierung, gerade auch, das sind ja eigentlich rassistische Äußerungen, die mit einer Rolle spielen. Wobei hier natürlich auch noch Özdemir, vor allem als Landwirtschaftsminister, natürlich nochmal eben fröhlich hier, ich sage mal, begrüßt wird. Es ist hier so eine Art Mitschwingung der Diffamierung vor allem, spielt das eine ganz große Rolle. Ich habe ja neulich schon mal darüber gesprochen, über die sogenannte Feinstaatenklausel beispielsweise gegenüber der Bundesrepublik, gegenüber Deutschland, und die BRD ja gleichzeitig Mitglied in der UN ist und die UN gleichzeitig wieder Feindstaat von Deutschland ist. Hier findet ja eine Doppelmoppelung statt und man muss sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland und der Bundesrepublik Deutschland, denn da gibt es offenbar einen Unterschied. Sonst könnte die Bundesrepublik natürlich nicht Mitglied sein in einer Organisation, die Deutschland als Feindstaat ansieht. Da bitte mal reinsehen, 107 Feindstaatenklausel, UN-Charta 52, hochinteressantes Thema. Aber damit kann man sich leider nur verbrennen. Aber dann werden einem viele Dinge klar, warum so viele deutsche Repräsentanten in der Politik gegen das eigene Land kämpfen und es auch dermaßen diffamieren dürfen und sich auch niemand dagegen wehrt.
Und der Herr Özdemir, der hat der Bild am Sonntag gestern ein Interview gegeben. Und er hat jetzt einen Aufstand gegen sich, denn er sagt, unser Essen, das schreibt die Bild als Schlagzeile, soll noch teurer werden und es jetzt einen Aufstand gegen den Fleischplan von Herrn Özdemir gebe, der ja Vegetarier ist und der jetzt gesagt hat, es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben. Sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima. Das will ich ändern. Also er ist der König da in dem Ministerium und er will das auch alles ändern. Mal grundsätzlich, Andreas, also wenn ich höre, es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel geben, Bauernhöfe in den Ruinen verhindern mehr Tierwohl und so weiter, kann ich dem Herrn Özdemir ja durchaus zustimmen, dass so etwas verhindert werden sollte. Allerdings werden die Bauernhöfe durch ganz andere Ursachen in den Ruin getrieben. Und also es sind ja wieder hier mehr oder weniger Nebenwege, die als Gründe genannt werden. Aber die Bild-Zeitung sagt, er weiß zwar nicht, was ein Kilo Hack kostet, 3,98 weiß die Bild, aber er sagt dem billigen Essen den Kampf an. Er sagt, Lebensmittel dürfen kein Luxusgut werden, aber der Preis muss die ökologische Wahrheit stärker ausdrücken. Es ist offenbar so, dass jetzt die Lebensmittelknappheit, die ja offenbar anvisiert wird, Gürtel enger schnallen, das Antlitz des Landes wird sich verändern, wie Roberta Lahabeck gesagt hat. Und Herr Özdemir geht in dieselbe Richtung. Das heißt, auch hier wird das Tempo beibehalten.
Naja, diese menschenverachtenden Äußerungen von Herrn Özdemir, gerade gegenüber der ärmeren Bevölkerung, der einkommensschwachen Bevölkerung, die ergibt sich natürlich aus dieser Parallelwelt, aus dieser Blase, in der er sich befindet. Er braucht sich natürlich keine Sorgen machen. Ich verstehe übrigens jeden Vegetarier, der sagt, ich kann nicht mit vereinbaren von meinem Gewissen, dass Tiere gegen ihren Willen durch Zwangsbesamung ins Leben gebracht werden, ihr Leben lang gequält und vorzeitig hingerichtet werden. Das ist nämlich der Lauf eines Tieres beispielsweise, welches in den Fleischtheken sich wiederfindet. Allerdings, diese bestehenden Politiker, und Herr Özdemir ist auch kein Mann, der jetzt 23 Jahre alt ist, sondern der ist schon seit einigen Jahrzehnten dabei, ist einer der mittragenden Säulen dieses Systems gewesen in verschiedenen politischen Konstruktionen und steht jetzt da und sagt nach dem Motto, alle, die das jetzt machen, sind falsch und ich bin jetzt der Erlöser und will jetzt versuchen, da diese Rettung reinzubringen. Und das ist natürlich mehr oder weniger
unglaubwürdig, um es deutlich zu sagen. Das Hauptproblem besteht aber, was ist mit den ganz normalen Menschen? Die sind momentan dabei und wissen nicht mehr, wie sie ihre Wohnung heizen sollen, geschweige denn, wie sie was zu essen haben sollen. Und jetzt wird an der Kante nochmal gesagt, okay, das ist jetzt eben halt mehr oder weniger eine Frage von Luxusgütern und so weiter. Nein, die Nahrungsmittelversorgung ist die Grundlage. Und die ganze EWG, das ist der Vorläufer der EG und dann der Vorläufer auch der EU, ist nichts anderes gewesen als eine riesen Lobbyistenkonstruktion, die den Bauern den Garaus gemacht haben. Das heißt, die Bauern konnten nicht mehr vernünftig, wie es früher mal war, im Mittelalter beispielsweise, da waren es ja die Adeligen, die nämlich dafür gesorgt haben auch, dass die Menschen in dem Dorf etwas zu essen hatten, und die wurden mehr oder weniger in ein System wie ein Kraken reingezogen, in die Abhängigkeitsmachung gebracht, um von irgendwelchen EU-Sonderprämien oder sonstigen Dingen zu finanziell überhaupt durchhalten zu können. Und jeder Bauer würde gerne die Tiere halten, unter ganz normalen Bedingungen, wo die Schweine draußen rumlaufen können, im Matsch wühlen und so weiter, also naturgemäß. Aber dazu müssten die Preise höher sein, vernünftig auch sein. Aber dieser Zeitpunkt ist jetzt natürlich überschritten durch einer völlig verfehlten, ich mache Industriepolitik der, ich sage mal, ja, der großen Kapitalsammelbecken, die das eingebrockt haben. Das heißt, wir brauchen tatsächlich ein Great Reset, aber mit Sicherheit nicht von den Funktionären, die in der transatlantischen Achse ausgebildet wurden und jetzt mehr oder weniger funktionärsmäßig mehr oder weniger diese Dinge nachbeten, die man ihnen vorgibt, nach dem World Economic Forum und so weiter.
Heute bist du ganz schön in Fahrt, ne?
Ach, bin ich eigentlich immer, du kennst mich doch.
Naja, Weihnachten warst du jetzt ganz schön friedlich.
Ja, da gab es gutes Essen und da war ich auch relativ träge.
Ja, es gibt an diesen Plänen von Herrn Özdemir natürlich auch Kritik hier aus den Reihen der Bauern beispielsweise. Reinhard Jung vom Verband der Freien Bauern sagt, das sei der absolut falsche Weg, staatlich erwünschte Preiserhöhungen durchzusetzen. Er vertritt 1.300 Landwirte in Deutschland und sagt wörtlich, wir haben sehr hochwertige Nahrungsmittel und brauchen keine Planwirtschaft, sondern einen funktionierenden Markt. Und seine Forderung, verpflichtende Herkunftskennzeichnung, damit die Kunden regionale Produkte unterstützen können. Er sagt, es muss auch endlich Schluss sein mit Knebelverträgen der Bauern, mit Meiereien und Großschlachtern. Und vor allem wenden sich die freien Bauern gegen die Monopole von großen Handelsketten, die die Preise diktieren. Er fordert ein Entflechtungsgesetz. Das hatte schon FDP-Wirtschaftsminister Brüderle vorgeschlagen. Und das sei überfällig, sagt Herr Jung. Und auch der CDU-Europapolitiker Dennis Radke verweist auf ein Discounter-Oligopol. Also die Verantwortung sehen viele bei den Discountern, die die Bauern unter Druck setzen, die die Preise diktieren und die Bauern, wie wir schon in den letzten Monaten immer wieder berichtet haben, kaum noch Margen haben, manchmal sogar Defizite einarbeiten, gerade in der Milchwirtschaft, aber auch in der Schweinewirtschaft. Und Radke, dieser CDU-Europapolitiker, ist also frontal auf Özdemir zugegangen und sagt, wer einfach nur Abgaben erhöht und Preise nach oben treibt, ändert an den Bedingungen nichts. Bauern profitieren nicht. Kleine Leute werden bestraft. Grüne muss man sich leisten können.
Ja, das ist alles so toll, diese Doppelzüngigkeit nach dem Motto, wirklich Wasser predigen und Wein saufen. Genau das ist das, was dahinter steht. Nein, unterm Strich gesehen geht es wirklich darum, dass wir wieder eine vernünftige Regionalstruktur brauchen. In unserem Plan B, der Wissensmanufaktur, legen wir genau darauf den größten Wert. Aber das wurde von denselben Politikern beispielsweise, die heute das fordern, was im Plan B steht, wurde als rechtsextrem oder wurde mehr oder weniger als Schwurbeln oder dann eben halt als, ich sag mal, tendenziös Nazi, das ist ja immer die Hauptvokabel, die man dann hat, dargestellt. Und jetzt genau kommen diese Begrifflichkeiten. Man muss schon in der Politik ein totaler Wendehals sein. Das kann wirklich sonst nur ein Uhu, der seinen Kopf quasi nach hinten drehen kann, und zwar ohne irgendwie, als hätte er überhaupt keinen Nacken in irgendeiner Form. Als Politiker muss man das können, denn sonst wären solche Aussagen, die ja in der Sache her immer wieder vernünftige Tendenzen beinhalten, aber letztendlich nicht wirklich von denjenigen gebracht werden, die das schon seit längerem und schon seit oder seit langem mehr oder weniger fordern, sondern das sind die Wendehälse, die morgen auch wieder kippen in die andere Richtung. Derselbe Cem Özdemir ist gegen Atomkraftwerk, die ganze gegen Atomkraft auf den Markt gegangen und überall in den großen Veranstaltungen unterwegs gewesen, gegen Endlager und was auch alles. Und jetzt fordern dieselbe Partei, fordert wieder die Atomkraftwerke, sogar bis hin zur regenerativen Energie, wo man sie mit einordnen will. Also das ist wirklich sehr deutlich zu erkennen, wenn man ein bisschen mitdenkt. Das Problem ist, die meisten Menschen leben nur im Hier und im Jetzt und sonst gar nichts. Und die denken nicht darüber nach, was ist in der Vergangenheit gewesen. Und wenn die Medien jetzt Herrn Özdemir nehmen würden oder auch andere Politiker und würden sagen, passen Sie mal auf, was haben Sie eigentlich vor 10 Jahren gesagt? Was haben Sie vor 15 Jahren gesagt? Was haben Sie noch vor 5 Jahren gesagt? Dann würde man nämlich diese wirkliche Kehrtwende, wie ein Uhu, der seinen Kopf einmal um sich selbst dreht, würde man dann nämlich sofort erkennen und die Leute wären damit entlarvt und dann wären sie tot in der Politik. Aber das macht eben halt die Medienwelt nicht.
Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, aber das ist nur meine persönliche Meinung, dass er auch jetzt so ein bisschen Oberwasser zu bekommen scheint als Bundesminister und wenn es auch für die Landwirtschaft ist. Und so ein bisschen so einen Regierungston bekommt. Also es ist ja nicht geschickt zu sagen, ich werde das jetzt ändern, weil er ändert ja selber gar nichts, sondern da sind Beschlüsse, die gefasst werden müssen von mehreren Leuten. Er bekommt ja die Vorlagen von den Staatssekretärinnen und Regierungsmitarbeitern vorgelegt. Man stimmt das alles ab. Und das ist so ein bisschen diese Södersche Manier zu sagen, ich mache alles und ich bin nämlich jetzt auch der König der Kartoffeln.
Gut, man muss natürlich eines sagen, das hat ja auch schon Herr Dr. Maas gesagt, Dr. Maas gesagt, und dass der Narzissmus und auch die Eitelkeit eine der wesentlichen Voraussetzungen sein müssen, um überhaupt in der Politik sein zu können. Und das spiegelt sich natürlich momentan in einer besonders deutlichen Form im Rahmen dieser Zeitqualität hier nieder, bei denen, was da so teilweise abgesondert wird.
Ja, und du hast es gerade schon elegant übergeleitet, nämlich Atomkraftthema. Frankreich hat außerplanmäßig jetzt aktuell Atomkraftwerke abschalten müssen. Außerplanmäßig wurde das Kernkraftwerk Schuss vom Netz getrennt. Von der Abschaltung sind beide Blöcke des Kraftwerks an der Grenze zu Belgien betroffen. Das Kraftwerk, dessen beide Blöcke eine Leistung von je 1450 Megawatt haben, zählt zu den leistungsstärksten Atomkraftwerken in Frankreich. 70% des französischen Strombedarfs werden durch Kernkraftwerke in Frankreich gedeckt. Auch Deutschland kauft ja Strom zu aus Frankreich. Das Ganze melden die Blackout News. Und es heißt hier, das musste aus Sicherheitsgründen passieren. Es wurden wohl bei einer Routineuntersuchung Risse an einem Rohr des ersten Blocks entdeckt. Da poppt bei einem sofort wieder auf, oh je, wenn da irgendwas undicht ist, was bedeutet das denn für die gesamte Bevölkerung? Aber man setzt jetzt wieder auf Atomstrom, das hast du gesagt, Andreas, weil wir mit den erneuerbaren Energien, so heißen die, wenn wir von Windkraft oder Solar sprechen, weil wir hinten und vorne damit nicht ausreichen würden und werden, auch wenn das ganze Land mit diesen komischen Propellern zugepflastert wird. Und wir haben ein Problem mit der Gasversorgung, das spitzt sich auch immer mehr zu. So hat T-Online gerade berichtet, weil Gazprom aus Russland offenbar zu wenig Gas liefere, pumpe Deutschland nun Gas nach Polen. Und das russische Unternehmen streitet Vorwürfe ab, macht jetzt der deutschen Regierung Vorwürfe. Das heißt, da ist jetzt nur noch Unfrieden hin und her. Also Gazprom wurde vorgeworfen, Gaslieferungen in die EU einzuschränken. Wir haben Wladimir Putin hier schon genannt und zitiert, der das rigoros abgelehnt hat und gesagt hat, das ist eine Lüge. Und hier heißt es, ein Unternehmenssprecher von Gazprom hat sich am Wochenende im Staatsfernsehen geäußert und hat gesagt, sämtliche Vorwürfe gegen Russland und Gazprom, wonach wir nicht genügend Gas an den europäischen Markt liefern würden, sind absolut unbegründet. Dass Deutschland russische Gaslieferungen an Polen weiterverkaufe, wurde verurteilt von Russlands Seite. Gas in die Gegenrichtung zu pumpen, sei angesichts des gerade beginnenden Winters nicht die rationalste Entscheidung. Und die polnische Regierung hatte Moskau vorgeworfen, die Gaslieferungen über die Jamal-Pipeline nach Europa gestoppt zu haben und Gazprom der Manipulation bezichtigt. Und dann hat halt Deutschland Gas in die Gegenrichtung nach Polen gepumpt. Was machen die?
Naja, das ist alles schon, ich meine, man sieht hier, wie der Korporatismus, also die westliche Welt der spekulativen Staaten, das ist ja der Kampf, die spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Russland ist ein produktiver Staat, der Westen ist ein spekulativer Staat. Da ist also die Realwirtschaft, die physische Ökonomie, die Werte schafft, Versorgungen betreibt, in den Hintergrund getreten. Aus diesem Grunde hatten wir gerade, was du schon gesagt hattest, die Situation, dass zum Beispiel in ganz Europa, dazu gehört ja auch Frankreich, Risse in Atommeilern drin sind. Das bedeutet, die Infrastrukturen einfach nicht intakt gehalten werden. Die Brücken, die Straßenkonstruktion, das ist ja mehr oder weniger alles marode. Die Stromtrassen sind nicht wirklich da, um den Strom entsprechend durch die Länder überhaupt zu transportieren, durch die Kabelsysteme. All diese Dinge sind ja im Interesse des kurzfristigen Profits der Spekulation auf der Strecke geblieben. Und das Ding fliegt uns jetzt natürlich um die Ohren. Und wir hatten in den 60er Jahren zum Beispiel eine Politik in der Stromwirtschaft in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, überall, dass jeder Staat seine Stromproduktion so auslegt, dass er immer in der Lage ist, seinen Strom selbst zu produzieren. Und wir haben ein Problem. Ich muss das mal kurz ausholen, dass der Strom, der ja produziert wird, auch in dem Moment sofort wieder abgenommen werden muss. Das heißt, wenn Abnehmer da sind, die den Strom brauchen, dann muss der Strom entsprechend aufgefüllt sein. Wenn beispielsweise entsprechend Strom aufgefüllt ist, müssen auch Abnehmer da sein. Genau just in time, der Strom, der jetzt produziert wird, der muss jetzt verbraucht werden. Das Problem ist, es gibt keine Speicherstromarchitektur. Bedeutet, wenn beispielsweise morgen, nehmen wir an, der Wind nicht mehr ist oder die Sonne nicht scheint, mal kurzfristig, dass dann im Prinzip das Land einfach so 3 oder 4 Wochen weiterarbeiten kann, indem sie den Strom aus irgendwelchen Akkumulatoren, also aus Batterien herauszieht. So, das ist das Problem, das würde auch gar nicht machbar sein. Das sind einfach Unmengen an Summen, die dafür zur Verfügung stehen müssten. Und es würde auch Jahrzehnte dauern, bis man überhaupt eine solche Stromspeicherarchitektur aufbauen würde. So, jetzt haben wir die Situation, dass Deutschland zum Beispiel sagt heute, wir wollen gar keinen Strom mehr haben, der jetzt permanent bedient wird. Wenn wir eine Unterdeckung haben, dass wir mehr Abnehmer haben, als wir Strom produzieren, kaufen wir vom Ausland den Strom eben halt ein. Damit machen wir aber eine regenerative, grüne Stromproduktion ökonomisch aufgebaut. Dasselbe machen aber die anderen Staaten auch. Auch Frankreich beispielsweise baut darauf, aus dem Ausland bei Unterdeckungen Strom kaufen zu können. Und worauf läuft das hinaus? Wenn dann beispielsweise wie vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ein Blackout drohte, dann wurde aus Rumänien und Bulgarien der Strom aus Europa gekauft. Man sucht dann händeringend irgendeinem, der Strom produzieren kann. Und was hat man gemacht? Bulgarien und Rumänien haben ihre gesamten sinnflutlichen Kohle- und Braun- und Steinkohlekraftwerke wieder in Gang gesetzt, um die Europäer mit Strom zu versorgen, weil sie mit ihrer Ökobilanz ihre ganzen Sachen nicht mehr bewerkstelligen können. Das bedeutet, Bulgarien und Rumänien, ich weiß nicht, ob die Grünen schon mal darüber nachgedacht haben, dass die Qualmwolken, die da in Rumänien hochgeschossen werden, indem sie den Strom produzieren, dass die auch über die Grenze gehen, dieser Qualm nach Deutschland und auch nach Frankreich. Das ist also unter wirklichen umweltpolitischen Gesichtspunkten völlig abstrus, was da läuft. Und was hier gemacht wird, ist, die Gefahr des Blackouts in einer extremen Form wird hier aufgebaut. Also das ist ganz, ganz wichtig und das sagen auch mittlerweile alle Experten. Wir reden oft darüber. So, jetzt zum zweiten Punkt, den du gerade gesagt hast. Entschuldige bitte, aber das waren 2 große, wichtige Themen, die du angesprochen hast. Die Europäer, zum Teil deutsche Importeure, haben noch Verträge mit Gazprom, wo sie noch das Gas für $300 kaufen können beispielsweise. Und wenn sie das kaufen über langfristige Verträge, liefern die Russen auch. So, jetzt ist der Preis aber mittlerweile aufgrund der verfehlten EU-Politik des Gases auf 2.000 und mehr Dollar gestiegen. Also kaufen die Importeure aus Deutschland das für 300 ein und verkaufen es dann an Polen, die keine Verträge mehr haben mit Russland. Die haben sie nämlich auslaufen lassen. Jetzt verkaufen eben halt die deutschen Importeure den Strom jetzt wieder nach Polen. Und die Polen über eine Querverbindung bringen diesen Strom jetzt zu genau diesen hohen Kursen dann eben halt in die Ukraine. Weil die Ukraine nämlich auch nicht mehr den Strom von Russland entsprechend geordert hat über langfristige Verträge. Und jetzt wird es interessant, weil die EU-Kommission nämlich sagt, wir wollen keine langfristigen Verträge mit Russisch Gazprom, weil wir nicht in die Abhängigkeit wollen von russischem Gas. Auf der anderen Seite fordert man aber beispielsweise Garantien von der Ukraine, unterstützt durch die EU und durch USA, dass Russland sich verpflichtet, über mindestens 10 oder 15 Jahre verpflichtet, über einen langfristigen Vertrag Gas zu liefern. Da fragt man sich da, Moment mal, das ist ja irrsinnig. Sie wollen keinen Vertrag machen. Ein Vertrag kommt nämlich zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Man verträgt sich, indem man den Vertrag macht. Vertrag kommt nämlich von Vertragen. Und dann schließen beide einen Vertrag, nämlich der Abnehmer und der Produzent und Lieferant. Man will aber von Seiten des Abnehmers keine Verträge mehr schließen, erwartet aber vom Produzenten und Lieferanten, dass er sich verpflichtet, über Jahrzehnte zu liefern. Und diese Absurdität wird jetzt immer deutlicher und man merkt, wie verwirrt diese spekulativen Staaten sind gegenüber diesen produktiven Staaten. Punkt. War ein sehr langer Exkurs, entschuldige.
Ja, aber es ist interessant, was du sagst, weil du die Dinge immer wieder von mehreren Seiten beleuchtest, weil du dich ja auch beschäftigst mit den Themen und selbst ich profitiere doch immer mal wieder von deinen Informationen. Ja, und die russische Seite drückt sich hier klar aus. Zum Beispiel hat sich Russlands Präsident Putin natürlich am Wochenende dann auch geäußert und hat diese angebliche politische Instrumentalisierung dementiert und hat stattdessen Polen eine Umgehung Russlands beim Betrieb der Pipeline vorgeworfen. Also praktisch über den Umweg Deutschland bekommen die ihr Gas. Und der Gazprom-Sprecher Kuprianow hat die Vorwürfe gegen das Unternehmen als Lüge bezeichnet und betonte, dass einige Abnehmer russischen Gases, allen voran Deutschland und Frankreich, keine zusätzlichen Gasmengen bestellt hätten. Wir haben ja über diese nicht ausreichend gefüllten Gasspeicher in Deutschland gesprochen, die einen kalten Winter nicht bewerkstelligen werden können. Und Kuprianow hat Deutschland auch noch vorgeworfen, mit der Belieferung Polens die Energiepreise weiter in die Höhe getrieben zu haben. Die Preise für gegenläufige Lieferungen seien signifikant höher als die Preise für von Gazprom bestimmte Volumenverträge. Und dann sagte etwas, ja, das sollte man sich genauer anhören, Westeuropa hat seine Probleme selbst geschaffen und es gibt keinerlei Notwendigkeit, Gazprom die Schuld daran zu geben. Die EU-Staaten sollten besser in den Spiegel sehen. Ja, und was sagen die? Was sagt Deutschland? Das Bundeswirtschaftsministerium, das ist ja Robert Habeck, ne? Der ist Wirtschaftsminister jetzt,
ja,
oder?
Ja, der Experte Habeck.
Ja, Habeck. Also da wurde am Sonntag, also gestern, erklärt, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Lage mit Blick auf die Gasversorgung sehr genau beobachte. Wörtlich heißt es, die Versorgungssicherheit ist weiter gewährleistet, betonte das Ministerium in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. Es gebe keine Anzeichen für Versorgungsengpässe, tönt es aus diesem Ministerium. Und weiter wörtlich, die Langfristlieferverträge, auch die russischen, werden nach unseren Informationen eingehalten und die Langfristmengen an Gas kommen in Deutschland an.
Ja, und da widersprechen Sie sich. Auf der einen Seite sagen Sie, die Russen würden jetzt mehr oder weniger eine Erpressung durchführen und würden kein Gas mehr liefern, was quasi versprochen wurde. Und auf der anderen Seite sagt man jetzt im Bundesinnenministerium, es gibt keine Probleme, die Russen liefern entsprechend der Verträge. Ja, so einfach ist das nun einmal. Gerade die westliche Welt, die das Vertragsrecht sogar über das öffentliche Recht stellt, dass also quasi gar keine wirklich hoheitlichen Gerichte mehr für viele Dinge zuständig sind. Und wenn beispielsweise eine Müllverbrennungsanlage in irgendeinem idyllischen Ort in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden soll und die Bürger durch eine Initiative das verhindern, das Ganze nicht vor einem ordentlichen Gericht gehandelt wird, sondern vor einem Justizgericht privater Natur in Amerika, wo dann anschließend das Land Mecklenburg-Vorpommern Entschädigung zahlen muss. Mecklenburg-Vorpommern, so viel Zeit muss sein.
Na, so viel Zeit muss sein. Das heißt ja sogar nicht Mecklenburg, sondern, das muss ich dir auch mal sagen, als ehemalige Tagesschausprecherin, Mecklenburg, trotz des CKs.
Oh, Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Oh, da habe ich wieder was gelernt. Mhm. Und da, okay, trotz CK. Mhm. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall ist es dann dort Mecklenburg-Vorpommern. Und auf jeden Fall müssen die dann beispielsweise Entschädigung zahlen an einen Konzern in USA, weil die eben dort nicht aufgrund der Bürgerinitiative ihre Verbrennungsanlage bauen dürften. Und das muss man sich vorstellen, das läuft nicht vor einer Justiz hoheitlicher Natur, also öffentlich-rechtlich ab, sondern mehr oder weniger vor einem Konsortium der Industrie. Und genau diese vertragsrechtlichen Grundlagen sind mittlerweile das A und O in unserer völlig verwirrten Welt. Und jetzt an dieser Stelle ist man eben überrascht darüber und kann nicht verstehen, dass ein Produzent und ein Abnehmer beide Sicherheiten haben wollen. Es sind ja zwei. Der Abnehmer, Deutschland, Polen, Ukraine, wollen Gas auf Dauer. Deshalb können sie auch Verträge machen, langfristiger Natur, damit der Produzent natürlich auch entsprechend das Gas vorbereiten kann. Und dieser Produzent will im Gegenzug natürlich auch einen Abnahmevertrag. Dafür verpflichtet er sich ja auch für die entsprechenden Gelder, übrigens zu heute festgelegten Preisen, für die nächsten 10 Jahre das Gas zu liefern. Und dann kann er natürlich entsprechend auch sein Unternehmen aufbauen und entsprechend auf die Produktion drauf ausrichten. Es ist doch alles so simpel. Aber jetzt ist die westliche Welt und sagt einfach, wir wollen gar nicht, wir wollen von euch alle Garantien, sind aber nicht dafür bereit, Abnahmegarantien dafür entsprechend zu nehmen. All das führt natürlich zu einer dramatischen Entwicklung. Und wenn jetzt noch das Gas zurückproduziert wird, also nach Polen, dann bedeutet das, unsere Gasspeicher, die sowieso schon angeschlagen sind und vermutlich für diesen Winter nicht reichen sollten in Deutschland, dass die noch überproportional abgebaut werden. Und was heißt das? Irgendwann ist das Gas eben alle. Wir haben mehr Entnahmen als Nachfüllungen, die stattfinden. Und wenn jetzt plötzlich, es heißt in einer Notfallsituation, jetzt wird eben das Nord Stream 2 in einer Notaktion jetzt in Gang gesetzt. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe das schon mal gesagt, das ist wie ein Strohhalm. Wenn man beispielsweise ein Glas Wasser ganz schnell austrinken will, dann ist es sinnvoll, das Glas an den Mund zu setzen. Wenn ich es durch einen ganz dünnen Strohhalm rausziehe, dauert das wesentlich länger, bis ich diese Flüssigkeit aus dem Glas raus habe. Und genau das ist der Vergleich. Diese Pipeline ist nichts anderes als ein langer Strohhalm, der nur eine ganz gewisse Menge durchlässt. Und wenn diese Menge geringer ist als der Verbrauch, dann geraten wir trotz Lieferung irgendwann in diesen Engpass. Das ist der Grund, warum wir von dieser Vorsorge permanent sprechen, weil nämlich nicht nur der Blackout, sondern auch die Gasversorgung, die nämlich auch wichtig ist für einen Blackout, weil nämlich durch die Gaskraftwerke permanent ausgeglichen werden muss, die nicht funktionierenden Windkraftanlagen und die nicht funktionierende Photovoltaik. Und dieser Grundstoff ist eben nicht da, dieser Rohstoff. Und deshalb ist es so wichtig, in die Eigenvorsorge zu gehen. Und deshalb bitte denkt immer daran, dafür zu sorgen, dass ihr ein Mindestmaß an Strom möglichst habt. Wir sprechen dann eben halt oft von diesem Ecoflow, wo man sagen kann, okay, da hat man die Möglichkeit, vor allem geräuschfrei in einem Aggregat Strom in seinem Haushalt zu haben, ohne dass es andere mitbekommen. Das möchte ich trotzdem noch mal ganz deutlich
sagen. Aber Andreas, hier wird dir dann immer mal wieder vorgeworfen, dass das unsozial ist, wenn man sagt, ich mache mir Strom, aber die anderen sollen das bloß nicht hören.
Naja, gut, okay, das stimmt ja sogar in irgendeiner Form. Es gibt aber eben halt viele, die nicht bereit sind, sich auf sein eigenes Leben vorzubereiten, eigenverantwortlich für sich zu handeln. Und es kann nicht sein, wenn ich in einem bestimmten Bereich bin, in einem Ballungsgebiet, und ich habe mir dann ein Mindestmaß an Strom dann eben halt besorgt und alles im Vorfelde gemacht. Wenn ich mir solche Dinge kaufe von meinem Geld, bedeutet das natürlich auch Konsumverzicht. Ich verzichte heute auf meinen Konsum, um mir damit eine Vorbereitung anzulegen, die ich im Notfall brauche. Und diejenigen, die sagen beispielsweise, ich verzichte nicht auf Konsum, sondern ich gebe mein Geld weiter aus, als gäbe es kein Morgen. Und diese Vorbereitung für die Zukunft interessiert mich nicht. Dafür muss der Staat dann sorgen. Entschuldigung, dann muss er auch die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn dann nur ganz wenige Vorsorgende dabei sind, ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass diejenigen, die das dann mitbekommen, relativ schnell auch zu Gegnern, zu Feinden werden. Also der Krieg in Jugoslawien hat deutlich gezeigt, wozu innere Unruhen führen können. Insofern ist das nicht asozial oder unsozial. Das Asoziale findet man übrigens eher in der Politik oder auch eben halt in den Großkonzernen. Worüber wir reden, sind eben halt die Einkommensschwachen. Einkommensschwach wird sehr oft mit asozial verwechselt. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, das hast du nochmal dargestellt, wo wir gerade dabei sind bei Gegenwind, Andreas. Du hast ja ein Video veröffentlicht, möchte ich mal ganz kurz in eigener Sache sagen. Oh, wir sind schon über die Zeit rüber. Hui. Uiuiui, sehe ich gerade erst. Wir haben hier ins Plaudern gekommen. Ganz kurz hier, dann mache ich die anderen Meldungen, nehmen wir dann rüber in den Mittwoch. Andreas, du hast eine Art Shitstorm, einen kleinen Shitstorm erlebst du gerade, weil du ein Interview geführt hast oder hat er es mit dir geführt, mit einem Spezialisten, der abhörsichere Telefone herstellt. Sag bitte ein paar Sätze dazu.
Ja, so ist es auch nicht. Es geht um die Privatsphäre. Ich beschäftige mich immer wieder damit, mit der Privatsphäre, weil ich das Gefühl habe, immer wenn ich mein Handy dabei habe, dass ich irgendwie überwacht werde. Deshalb sitzen wir zum Beispiel auch mit Freunden immer zusammen und haben die Handys überhaupt nicht dabei. Nicht auf stumm geschaltet, nicht auf Flugmodus, sondern wir haben sie einfach nicht dabei. Dann fühlen wir uns irgendwie wohler, weil wir das mittlerweile erkennen. Ich bin aber kein Experte für Computer und ich habe, Shitstorm ist zu viel. Wir haben unglaublich viel Rücklauf, auch in einer förderlichen Sinnrichtung, dass die Leute sagen, wow, toll, ich finde das gut, dass du das Thema angesprochen hast. Da ich keine Ahnung davon habe, habe ich dieses Gespräch geführt, bin auch sehr froh darüber. Der Chris, mit dem ich gesprochen habe, ist wirklich ein Experte und er kann Leuten wie mir zum Beispiel, die keine Experten sind, wirklich helfen. Und er hat über Jahre vorbereitet ein Konzept über die Haltung der Privatsphäre, über spezielle Strukturen vom Betriebssystem, über bestimmte Apps-Konstruktionen mit bestimmten Eigenprogrammierungen und so weiter. Und vor allem, er hat dafür ein komplettes Seminar entwickelt über Jahre, sehr aufwendig, sehr teuer, und das bietet er an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viele, die sich zum Beispiel als Experten bezeichnen. Jeder kann es selbst machen und kann sich selbst seine Berechnung machen, kann selbst seine Open Source aufladen, seine Betriebssysteme umprogrammieren und so weiter, wenn er das Zeug dazu hat. Ja, wunderbar, wo ist das Problem? Ich persönlich kann es nicht, will es auch gar nicht lernen. Und aus diesem Grunde bin ich zum Beispiel bereit dafür auch, ein entsprechendes Geld dafür bezahlen. Alles andere würde übrigens gegen die Gesetze der Natur verstoßen, indem man sagt, alle müssen sich gefälligst jetzt 3 Jahre hinsetzen, müssen vorbereiten und man ist dann nicht bereit, etwas dafür zu zahlen. Übrigens muss das auch niemand in Anspruch nehmen. Dabei dann von Abzocke oder sowas zu sprechen, ist für mich eigentlich gar nicht jetzt relevant, dass mich das jetzt trifft, sondern was sich hier wieder zeichnet, ist die Soziologie, die soziologische Studie, die man hier mehr oder weniger ableiten kann, wie die Nerven blank liegen, wie Neid, Missgunst, die ganze Aggression, das Potenzial, extreme Formen annimmt und dann so pauschal wird dann eben mehr oder weniger nur noch so abgebügelt. Das sind schon Dinge, wo sich ein Konrad Lorenz oder ein Aldous Huxley sich wirklich die Zähne hätten ausbeißen können, nämlich solche wissenschaftlichen Studien daraus zu machen. Das mache ich gerade, finde das hochinteressant und ich bin dem Chris sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat und arbeite da auch dran.
Ja, und es ist ja auch wichtig, dass jeder seine Entscheidungen trifft. Wie mache ich mich sicher für die Zukunft, ob das jetzt ein Mobiltelefon ist, das abhörsicher ist, oder ob es eine Vorbereitung ist auf die Krise, ob man sich Lebensmittel in den Stock legt und Wasser ansammelt und irgendwie in Flaschen oder Kanister oder Beutel abfüllt oder Streichhölzer und Kerzen, Nudelgerichte und so weiter. Wir wissen, dass die Lebensmittelversorgung über kurz oder lang, sagen wir mal ganz höflich, stark eingeschränkt sein wird.
Ja, Ich finde es so schön, dass du schon wieder von der Abhörsicherheit sprichst. Ich hatte das gerade schon relativiert, dass es nicht um Abhörsicherheit geht, sondern um die Privatsphäre. Jetzt hast du es nochmal wiederholt. Das ist mir nur sehr wichtig jetzt. Ich freue mich, dass ich dich auch mal verbessern kann. Ich weiß ja jetzt auch, dass Mecklenburg, trotz System jetzt mit CK geschrieben wird, mit einem E gesprochen wird. Das finde ich schon spannend.
Du weißt, dass es Mecklenburg heißt und ich weiß jetzt immer noch nicht, warum ich Abhörsicherheit nicht sagen darf. Aber das werden wir in einem weiteren Podcast verarzten.
Ich denke mal, da werde ich auch mit dem Chris noch einige Male sprechen, weil viele Mails auf mich zugekommen sind von Menschen, die so ticken wie ich, die sich bedanken und sagen, wow, kann ich da noch ein bisschen mehr drüber wissen? Ich bin kein Experte, repräsentiere hier mehr den Normalbürger meiner Generation. Aber ich denke mal, die ein oder anderen Fragen werden sich noch geben und dann werden wir auch mit Sicherheit da noch mal drauf eingehen.
Ihr Lieben, das war's heute für diese Sendung. Wir haben leider extrem überzogen, was natürlich ausschließlich an Andreas liegt. Mich trifft keine Schuld.
Die Schuldfrage ist ja schon im Vorfeld immer geklärt bei uns beiden. Andreas ist immer schuld. So ist es halt.
Andreas S. Pop.
Genau, so ist es. Alles Liebe, jetzt gibt's einen Kaffee und ich pfeife.